Aris, ich freue mich, dass ich da Ausschnitte aus deinem neuen Roman hören konnte, als Fan deiner Literatur ohnehin. Mir fiel auf, dass die englische Übersetzung, dass die dritte Person in die erste Person verändert hat. Das macht ja einen großen Unterschied. Und es ist ja aber offensichtlich, dass es ein ganz autobiografischer Text ist, dass das sozusagen ein Text ist, der deinem Vater gewidmet ist. Und die Frage, die sich in unserem Themazusammenhang natürlich sofort stellt, ist die, ob du dieses Buch sozusagen als Schuldverpflichtung deinem Vater gegenüber verstehst. In dem Zusammenhang erinnere ich das Wort seiner, also die Beschreibung seiner Trauer, in dem Gelesenen vorhin, ob du sozusagen versucht hast, in deine Trauer über seinen Tod durch diese Gabe auch an einen Vater sozusagen so umzuformen, dass du auch seine Trauer mit hineinnehmen kannst.
Ja, dazu gibt es viel zu sagen. Kurz nur erst zur englischen Übersetzung. Ich bin gar nicht so froh, dass die englische Übersetzung alles zurück ins Biografische pronominell rückübersetzt. Aber es hat sich herausgestellt bei der Bearbeitung des Textes, dass es ganz einfach den Leser praktisch ausschließt auf Englisch, wenn man das in der dritten Person behält. Es wird sehr künstlich. Und das passiert meines Erachtens und wenigstens in meinen Ohren weder auf Schwedisch noch auf Deutsch. Ich bin ja als Autor eigentlich der Meinung, man müsse ein Buch so sehen wie ein schön gedeckter Tisch, wo ein Stuhl immer frei ist für den Leser. In dem Moment, wo dieser Stuhl nicht frei ist, dann schließt man den Leser praktisch aus, dann kann er sich sehr schlecht in einem Buch bewegen und man ist in dieser bilateralen Beziehung ganz einfach gefangen als Leser. Ich wollte etwas mehr Raum schaffen, indem ich in die dritte Person das Buch schrieb. Aber genau wie du sagst, es ist natürlich ein sehr persönliches Buch und das führt mich eben zu dieser zweiten oder dritten Frage. Geht es um Restitution, das heißt Wiedererzeugung eines Vaters? Das könnte man auf Anhieb annehmen, denn das Buch erzählt ihn ja zurück zu dem Moment, wo er nicht mehr Vater ist, kurz davor steht, Vater zu werden, beziehungsweise auch nicht als Vater sterben kann. Darin steckt natürlich ein gewisses magisches Denken. Aber ich bin eher der Meinung, dass es weniger um Restitution geht, denn so magisch kann ich nicht denken, und mehr um Reparation. Und das möchte ich etwas ausführen. Es gibt ja diese uralte, vielleicht ist sie sogar mit der Literatur geboren, diese uralte Beziehung zwischen Väter und Söhne. Und die hat sich auf die Literatur insofern geschlagen, indem man immer der Meinung ist, oder wenigstens ist das sozusagen das Modell, das Denkmodell, man müsse seinen Vater, wenn nicht real töten, wenigstens symbolisch töten. Ich habe mich nie mit dieser Dialektik besonders anfreunden können. Ich finde, man steckt, und das ist natürlich die Einsicht nicht nur von mir, man bleibt in dieser Beziehung, in dieser sklerotischen Beziehung stecken, indem man sie so annimmt oder wahrnimmt. Und deswegen stelle ich mir es eher vor, als würde man den Vater umbauen. Und da fällt der Begriff in meinem Buch, ich habe es heute nicht gelesen, von Reparatur. Es geht also um Reparatur in diesem Buch. Und das heißt, ich baue ihn wieder zusammen. Und das schließt dann, glaube ich, hoffentlich irgendwie auch mit ein, sein Schweigen und seine Trauer, die dann sozusagen funktional wird in einer Beziehung. Wir kennen das alle, glaube ich, aus persönlicher Erfahrung. Gibt es ja sehr viel auch, was nie erzählt wird. Manchmal ist man sich dessen gar nicht bewusst, glaube ich, als Elternteil zum Beispiel, was man alles einem Kind nicht beibringt. Das Kind aber ist sich dessen sehr bewusst oder wird allmählich darauf aufmerksam und versucht, diese Lücken mit Bedeutung zu füllen. Und wenn man die Versatzteile, aus denen eine Person besteht, nicht richtig wirklich zusammenkriegt, weil sie ganz einfach widersprüchlich sind oder sie ergeben ein anderes Muster als das, was einem vorgegaukelt wird, dann ist dieses Schweigen und vielleicht auch diese Trauer besonders prägend. Und damit muss man irgendwie zurechtkommen als Kind. Und das kann dann sein, dass der repräparierte Vater eben etwas anders aussieht, als es tat zu seiner Zeit.
Was ist er, also geht es auch darum, dass er dir etwas schuldig geblieben ist, ja offenbar nicht Vater, die Vaterrolle wirklich anzunehmen? Also ist das ein Motiv sozusagen, diese Frage nach dem schuldig geblieben sein, was ist er dir schuldig geblieben und hast du das Gefühl, du bist ihm was schuldig geblieben und trägst das nach? Also du hast sozusagen durch das Schreiben eine Möglichkeit, etwas nachzuholen, in der Gedächtnisarbeit, Erinnerungsarbeit, das im Leben nicht stattgefunden hat.
Letzteres, glaube ich, ist immer der Fall. Die Frage ist, ob es das Einzige ist. Ich fürchte, ich bin eingeladen, aus dem Buch zu lesen, eben weil mein Vater Grieche ist. Und dass das vielleicht etwas mit diesem Thema heute und mit der jetzigen Situation Europas und nicht nur Europas zu tun haben könnte. In der Tat ist es in meiner eigenen Erfahrung so, dass bei uns nie Geld vorhanden war, immer nur Schulden. Und die Kinder müssten bereits sehr früh in jungen Jahren, also als Teenies, wirtschaften, um Geld in die Familie zu holen. Das entsprach dem damaligen Modell einer Familie im Wohlfahrtsstaat Schweden nicht unbedingt. Das heißt, ich bin mit dieser Verzwickung oder wie heißt es, Verquickung von Schuld und Schulden sehr früh konfrontiert worden. Aber auf der anderen Seite und vielleicht viel wichtiger in diesem Falle, erzählt das Buch, und auch das musste heute ausgespart werden, von einem sehr großen Schweigen bei ihm, das mit Trauer verbunden war. Ich will nicht allzu persönlich werden, ich hoffe, ich werde es auch nicht, aber er ist nach dem Bürgerkrieg aus Griechenland geflohen, konnte vor 1974, als die Militärdiktatur stürzte, nicht wieder zurück. Das heißt, das Land, die Kultur, die Sprache, die er hinterließ, war immer von Mythen geprägt. Mal gab es die großen Mythen, die man mit neuer Bedeutung füllen konnte, mal gab es die Mythen, selbst erzeugten Mythen. Als Kind fängst du dann irgendwann an, diese Mythen zusammen zu basteln, die sozusagen die Gründe für diesen Aufbruch aus der Heimat zu erforschen. Und das machte nie Sinn. Er hat sein Heimatdorf im Alter von 16 verlassen müssen. Und dann mit 22 floh er aus Athen. Das eine wurde immer verquickt mit dem anderen, aber das hat wenig miteinander zu tun. Und erst nach seinem Tode hat ein Bruder von mir mich darauf aufmerksam gemacht, dass er, als wir so in seinem Alter, also als wir 16, 17 Jahre alt waren, erzählte, was eigentlich der Fall gewesen war. Er hatte, und ich hoffe, versiebe jetzt nicht die Lektüre des Buches, er hat ganz einfach seinen Cousin erschossen, aus Versehen. Das war nicht ein Mord in dem Sinn, aber er hat seinen Cousin getötet und müsste aus dem Heimatdorf fliehen, also sozusagen abgesegnet von der Familie seines Cousins. Das war gar nicht so, dass die nicht ihn verstehen konnten. Und darüber wurde nie gesprochen in der Familie, in der erweiterten Familie. Wir wuchsen auf in der Glaube, da war nie ein Cousin vorhanden gewesen. Und dieses Schweigen, das war sozusagen die Omerta in seiner Generation, ein Schweigen, das wir in die nächste Generation irgendwie entziffern müssten. Darum geht es auch im Buch.
Ich meine, das ist natürlich genau die Situation, die man in der Nachgeschichte von 45 im historischen Kontext sehr häufig sieht, beobachten kann, und zwar sowohl bei den überlebenden Familien als auch am deutschen Familientisch. Dieses Schweigen über das Geschehene, das dann ja in der besonderen Weise eigentlich im Unbewussten der Generationen fortwirkt. Und ich fände jetzt eigentlich ganz schön, wenn wir mal auf die europäische historische Ebene zu sprechen kommen. Du bist Sohn eines griechischen Vaters, einer österreichischen Mutter, in Schweden aufgewachsen, lebst in Deutschland und bist oft in Griechenland. Insofern denke ich jetzt mal, dass du auch die Unterschiede dieser kulturellen, auch sprachlicher, auch was ich am Anfang sagte, dass eben Sprache ja auch viel ausmacht, gerade in diesen Gefühlen von Scham, Schuld und so weiter. Inwieweit spielt das für dich eine Rolle? Also ist dieses Familiengedächtnis so stark? Mir fällt dazu ein sehr schöner Text von Ingeborg Bachmann ein über das Familiengedächtnis, wo sie das Familiengedächtnis mit einem Schwamm vergleicht, der alles aufsaugt. Und in jeder Familie gibt es diese Formeln, die Deckerinnerungen sind, also mit denen etwas angespielt wird, was aber nicht ausgesprochen wird. Und das sind häufig Formeln, die auch im kulturellen Gedächtnis vorkommen, die sozusagen wie so eine Münze sind, die kursiert. Wie siehst du dieses Verhältnis von individuellem und kulturellem Gedächtnis?
Ja, das ist ja eine sehr, sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Ich glaube, es ist eine Erfahrung, die man häufiger und häufiger macht und auch machen wird in Zukunft in dem Europa, das sich gerade im Entstehen befindet. Bei uns war es ganz einfach eine Frage, sich nicht unbedingt, oder wenigstens für mich als sozusagen sprachliche Instanz der Familie, in Schweden geboren und aufgewachsen, war ich derjenige, ich bin auch der Älteste, der Schwedisch am besten sprach. Und das verlieh dann eine gewisse Autorität, die niemandem sonst zuzutrauen war. Bei mir hieß das, sich nicht mit der Sprache des Vaters zu solidarisieren. Und daraus entwuchs eben eine große, große ein Schuldgefühl. Ich konnte ihm nie recht sein, oder wie sagt man, solange ich nicht die Sprache beherrschte, die griechische Sprache. Das war aber sein Wunsch. Und erst viel später wurde mir klar, man kann doch auch in dieser Beziehung anders funktionieren als über die Sprache, beziehungsweise über seine Sprache. Natürlich war es auch eine Form von Widerstand, sich nicht in diese Sprache, die bereits von ihm vorgeprägt war, von ihm besetzt war, von sozusagen seiner Generationen oder von seinem Volk besetzt war, aufgehen zu lassen. Behaupte nicht, dass ich aus dieser Zwiespalt oder aus diesem Konflikt rausgekommen bin, aber ich glaube, man kann damit vielleicht etwas produktiver umgehen, wie viele andere, die darunter sehr gelitten haben. Es gibt ja viel mehr Optionen, als auf der einen Seite sich damit zu identifizieren oder auf der anderen Seite es abzulehnen, diese andere große Sprache der Eltern. Und ich sehe das als die große Herausforderung eigentlich zwischen den Generationen, die in Europa leben, inwiefern ist die Identität, die man hat, eine in erster Linie familiär kodierte oder eine sprachliche, kulturelle. Und wenn man sich diese Unterschiede nicht klar macht, glaube ich, dann gerät man in großen Schwierigkeiten in den Familien.
In der gegenwärtigen Kontroverse, wo wir beobachten eine Renationalisierung in der Europäischen Union, eine Renationalisierung, wo alte Ressentiments, Schuldvorwürfe und so weiter, die, wie ich ja versucht habe zu zeigen, durchaus eben reale Hintergründe haben, wieder virulent werden, aktualisiert werden, manifest werden. Also jetzt Griechenland und Deutschland ja insbesondere, habe ich mir mal überlegt, wie das für dich eigentlich ist. Für mich war immer so erschreckend in den Griechenlandreisen früher, dass man häufig auf einen kleinen Jungen stieß, der dann sagte, Hitler gut oder so, in seinem rudimentären Deutsch, und man war so wie ein Eiszapfen erstarrt. Und jetzt sind genau die Bilder wieder da, also Deutschland, Hitler-Deutschland sozusagen, als ob es eine Kontinuität gibt, eines auch mit Faszination und negativer Faszination besetzten Gedächtnisses der Griechen für die Deutschen. Die realen Hintergründe habe ich versucht, mit dieser Reparationsgeschichte zu thematisieren, aber es ist ja mehr. Das kulturelle Gedächtnis eben, was über solche Bilder funktioniert. Gibt es diese Ambivalenz im griechischen Gedächtnis den Deutschen gegenüber?
Ja, natürlich tut es das, genauso wie es solche Ambivalenzen auch in anderen Ländern gegenüber den Deutschen gibt.
Aber gerade im, also gerade im Hinblick sozusagen auf die, auf Hitler-Deutschland.
Ja, also noch immer lebt ja die Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt in Griechenland. Das wird noch 10 Jahre dauern und dann sind sie weg, die meisten von denen. Aber das wird durchaus vielen in Griechenland bewusst sein und man spricht noch immer natürlich und das ist auch das Geschenk, das böse Geschenk der älteren Generation an die jüngere Generation. Man spricht ja über diese Zeit des Armuts, der Hungerkatastrophen und so weiter und so fort und das prägt natürlich auch eine jüngere Generation und die bekommen dann eine gewisse, einen gewissen Zuschuss, wenn sie die jetzige Situation selber vor Augen haben. Aber das sind alles, glaube ich, in wenigstens in sehr vielen Hinsichten sehr stereotypisierte Bilder, genauso wie sie von den Griechen hier in Deutschland oft sind. Man spricht von dem griechischen Stolz zum Beispiel oder von diesem unbekümmerten Land, von dem kleinen Stück Land, das übrig war, als Gott die ganze Welt verteilt hatte an die verschiedenen Völker. Und übrig blieb nur diese eine Flecken, das war das Paradies. Und das gab er den Griechen. Diese idiotischen Fantasien leben noch immer auch hier in Deutschland. Darauf kann man eigentlich nur mit dem polnischen Aphoristiker Stanislaw Lech antworten. Sesam, öffne dich, ich will hier heraus. Die Griechen, die sich in diesem Paradies befinden, möchten wirklich heraus. Es ist beileibe kein Paradies mehr und es ist auch lange nicht gewesen. Sie werden aber zurückgestoßen ins Paradies von nicht nur von den Deutschen. Die sollen bitte schön da bleiben. Ich glaube aber, es ist höchste Zeit, dass man mit diesen verschiedenen Projektionen aufhört oder wenigstens aufräumt. Das ist eine gute Tätigkeit, glaube ich, auch für Kulturwissenschaftler, damit anzufangen. Ich sehe das und ich hörte deinen Vortrag mit sehr großer Spannung und gewisser Genugtuung an, denn er hat sozusagen zu erarbeiten versucht, die Genealogie dieser zwei Kulturen über verschiedene Generationen, das heißt also Schuld und Scham in der Generation der Täter, in der Generation der 68er, die hast du ausgespart, aber darüber könnten wir vielleicht etwas sagen, und in der jetzigen, jüngsten Generation, also die drei letzten deutschen Generationen, wie sich diese beiden großen Dominanten in verschiedenen Weisen über die Jahre geändert haben. Mich hätte interessiert, ein wenig mehr zu erfahren, gerade weil wir über Genealogien und genealogische Strukturen sprechen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der 68er Generation? Das ist ja das große Rätsel, diese Generation, die eigentlich für kein Nachkommen gesorgt hat oder sehr wenig. Das war ja Gutenbergs These, sozusagen, wir müssen jetzt damit zurechtkommen mit diesem bösen Erbe der 68er Generation. Wie siehst du das? Kannst du etwas mehr dazu sagen?
Nee, das war nicht Gutenberg.
Das war vielleicht nicht Gutenberg, habe ich das falsch verstanden?
Nein, Gutenberg hat gesagt, wir müssen aufhören mit der Vergangenheitsbewältigung, wir müssen jetzt den demografischen Wandel bewältigen.
Ja, aber und, das ist ja auch ein Erbe ja, dann der 68er
und
Generation.
Meine These dazu war, dass es eben zwischen Vergangenheitsbewältigung und der demografischen Krise auch eine durchaus tiefere Verbindung gibt, die mit dem zusammenhängt, was ich kurz über die 68er gesagt habe, über die Unreinheit, also dieses Phantasma von der Unreinheit des Geldes und des Kapitals und also der Kontamination von Geld, was ja zu einer sehr geschlossenen, zu einem sehr geschlossenen Weltbild zum Teil geführt hat. Und es ist ja auffällig, dass die, also sehr viele Frauen meiner Generation keine Kinder haben. Und ich erinnere eben noch gut die Diskussionen aus meinen Studienjahren, was viele damals vertreten haben, die Welt ist eben so schlecht als totales kapitalistisches System, dass man eigentlich nicht die Verantwortung übernehmen kann, Kinder in diese Welt zu setzen. Und das ist auch die Gefahr, deswegen finde ich das aktuell, weil im Grunde ja heute wieder so ein geschlossenes Bild entworfen wird mit der Finanzkrise und so weiter. Das heißt, aufgrund dieser Art der Vergangenheitspolitik ist etwas abhanden gekommen, was man mit Walter Benjamin vielleicht diese schwache messianische Hoffnung nennen könnte, die die Eltern immer auf die nächsten Generationen projizieren. Also die Hoffnung auf Zukunft hängt eigentlich nicht mit dem Finanzkredit zusammen, wie hier jetzt immer diskutiert worden ist, sondern mit den Kindern. Und diese messianische Hoffnung ist sozusagen den 68ern abhanden gekommen durch ihre durch diese obsessive Diskussion über Geld und Kapitalismus. Und oder auch was Hannah Arendt sehr schön entwickelt hat mit ihrem Begriff der Natalität, daraus, dass immer wieder neue Menschen geboren werden, gibt es überhaupt die Vorstellung vom Anfang und vom Handeln. Also Handeln ist sozusagen abhängig von diesem Konzept der Natalität. Und das muss den 68ern in ihrer totalitären Art sozusagen mit der Schuld der Eltern beladen zu sein, umzugehen, abhanden gekommen sein, aufgrund der Verlagerung auf eine andere Ebene, dass eben nicht über Schuld und das Geschehene vor allen Dingen, nicht über historisch Geschehenes gesprochen wurde, sondern in ganz abstrakten Formeln. Und diese Abstraktion in der Negation der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse hat eben auch zu einer Zukunftsnegation geführt. Und dieses Reinheitsdenken, das zunächst mal auf das Geld und Kapital bezogen worden ist, dann auf die Ökologie übergegangen sozusagen. Und hat ja auch zu entweder idealistisch-utopischen politischen Diskursen geführt oder ganz negativ-totalen Analysen, in denen es sozusagen gar keinen Weg mehr raus oder rein gibt. Und also das war eigentlich der Versuch zu nachzufragen, wie das zustande gekommen ist.
Wie soll man dann die 68er-Generation in Griechenland verstehen? Diese Generation, die eigentlich bis 1974 ihre prägenden Erfahrungen machten, das heißt mit dem Sturz der Junta und fünf Jahre später dann auch die erste demokratisch gewählte Regierung auf die Beine stellte, also PASOK und Papandreou kamen damals 1979 zur Macht. Das ist ja eigentlich die Generation, die alles verbaut hat. Und ihre Kinder, die wollten ja alles nur das Beste für ihre Kinder. Es sind ja gerade die Kinder, die jetzt aus Griechenland fliehen, weil sie keine Zukunft mehr da sehen. Das Einzige, was denen überlassen worden ist, ist eben diese Hypothek. Und die will man nicht mit.
Der Schulden.
Ja, der Schulden. Und da fühlt man sich nicht, das hat, also man will sich damit nicht identifizieren mit dieser Hypotheke und flieht dann dem Land. Man sieht da keine Zukunft mehr.
Interessant, weil das ist sozusagen, das ist in Deutschland nach 1945 natürlich passiert, wobei eben über diesen Schuldenschnitt und die Finanzhilfen zum Wirtschaftsaufbau, also eine andere Situation von außen gegeben war. Das wäre eben auch interessant wieder zur Erinnerung in der gegenwärtigen Situation. Also ein verspäteter Aufbau, der dann über selbst aufgenommene Kredite zu dieser Verschuldungssituation geführt hat.
Ich glaube in der Tat, es ist viel zu wenig darüber gesprochen und ich möchte den 68er so wenig wie möglich ankreiden, aber in Griechenland muss man schon feststellen, dass diese Generation seit 20 Jahren eigentlich den öffentlichen Diskurs bestimmt haben. Und es wurde immer wieder von der großen Zukunft des Landes gesprochen. Dabei sind diejenigen meistens, gerade die dazu gesehen haben, dass sie keine Steuer gezahlt haben oder sehr wenig und die Gelder entweder in Immobilien investiert haben, wofür man dann nicht auch noch Steuer zahlen müsste oder aber ins Ausland verlagert haben. Und diejenigen sind jetzt diejenigen, die sozusagen das Repertoire an Möglichkeiten erschöpft haben.
Wobei du jetzt auch in einem Schuldendiskurs bist und sozusagen einer anderen Generation
natürlich.
Die Schuld an der Gegenwart zuschaut. Ich schaue auf die Uhr, es ist 16:30 und fragt die Regie, sollen wir noch ein paar bisschen zulegen für Publikumsfragen?
Ich möchte leider Gottes da direkt anknüpfen und an Sie die Frage richten, ob Sie mir zustimmen könnten.
Können Sie reinsprechen?
Wie bitte? Ach so. Aha, ja. Ob Sie mir zustimmen würden, wenn ich sage, dass Griechenland genau in diesen letzten 30 Jahren also gut, ganz nah. Es gab ja in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Begriffsbildungen wie postindustrielle Gesellschaft und Konsumgesellschaft, womit man Entwicklungen bei uns fassen wollte. Und meine These ist, ob nicht in Griechenland, wo ja bekanntlich die abendländische Begriffskultur vor 3000 Jahren erfunden worden ist, ob nicht ausgerechnet in Griechenland diese beiden Begriffe, nämlich postindustrielle Gesellschaft und Konsumgesellschaft, aufgrund spezieller nationaler Gegebenheiten, nämlich Abschaffung der altmodischen Industrie, die es ja gab in Griechenland, Abschaffung der Rosinenfabriken und der Tabakfabriken durch das EU-Geld, ob nicht gerade dadurch und nämlich keine modernisierende Industrialisierung, ob nicht gerade die Begriffe postindustrielle Gesellschaft und Konsumgesellschaft ausgerechnet in Griechenland ihre reinste Realisierung erfahren haben. Und das war zunächst sehr angenehm. Was gibt es denn Angenehmeres als nur konsumieren? Übrigens, ich zitiere jetzt damit direkt Condylis, der das vor 30 Jahren genauso gesagt hat, wie ich jetzt. Also das ist meine Frage an Sie, ob man das der griechischen 68er Generation, aber der von Brüssel Finanzierten zuschreiben muss.
Die Analyse leuchtet mir ein. Ich glaube allerdings, dass die Griechen diese postindustrielle Konsumgesellschaft nicht unbedingt selber erzeugt haben, sondern wie Sie gesagt haben, auch durch Hilfe, hinterlistige Hilfe aus Brüssel, eine Hilfe, die eben die Formen von Industrien und die Form von Gesellschaft, die uns heute oder dem Land heute helfen könnten, abschaffte oder so marode machte, dass man sie jetzt schwer wieder herrichten kann. Das würde ich sofort zustimmen. Die Schwierigkeit, da wir über Schuld und Schulden sprechen, ist auch zwei Gedanken wenigstens im Kopf gleichzeitig zu haben. Natürlich ist diese Lage, die jetzige Lage Griechenlands selbst hoch selbst verschuldet. Auf der anderen Seite ist es genauso richtig, dass viele der Misstaten, die dem Land jetzt zugeschrieben werden, bereits von anderen Ländern gemacht worden sind. Ich nenne nur den ersten Verstoß gegen den Fiskalpakt. Deutschland war als erste Nation da, Frankreich als zweite. All das ist kaum Gegenstand des öffentlichen Diskurses, hierzulande wenigstens. Das müsste man vielleicht auch mal im Gedächtnis behalten, wenn man darüber spricht.
In einer ganz kurzen Pause, gestern hatte ich in der hervorragenden Dokumentation unten nur Zeit, eine Webseite durchzulesen. Es ist bestimmt 500 Mal so viel Information da zur griechischen Wirtschaft, sodass dass ich jetzt sage, dass es der Steuerbehörde bei der Oligarchie gelungen ist, inzwischen 270 Villen zu beschlagnahmen aufgrund von Steuerschulden, also wahrscheinlich die berühmte Schwimmbad-Satellitensurvey. ich weiß nicht, was unten dokumentiert ist, wie viele Milliarden auf, wie heißen diese Offshore-Banken da in der Antillenbanken und in der Schweiz liegen und ob das rechtlich möglich ist. Also da sagen wir mal x Milliarden da irgendwann von der griechischen Steuerverwaltung einzutreiben. Aber meine Frage ist, sehen Sie das auch so, dass wenn man einen dreistelligen Milliardenbetrag an Steuerschulden der Oligarchie eintreibt, dass, oder zweistellig, dass das im Prinzip für das, was wir hier an Schuldenverschiebungen diskutieren, wahrscheinlich nicht so sehr ins Gewicht fällt. Aber zweitens sehen Sie vielleicht die psychologische Notwendigkeit für das griechische Volk, dass nicht nur Krankenhäuser keine Medizin mehr haben und dass die Rentner sozusagen ihre Rente halbiert kriegen, dass die psychologische Notwendigkeit in dem Kontext, was heute Mittag diskutiert wird, sehr wichtig ist, dass die Oligarchie also sehr an die Leine gelegt wird, auch wenn die Gefahr sein könnte, dass sie dann das Geld im Ausland lässt, weil die alle multinational orientiert sind und nicht mehr in Griechenland investiert.
Was ich so traurig finde in dieser ganzen Diskussion über die sogenannte Hilfe, ist die sehr einseitige Art und Weise, wie man diese Hilfe bisher verstanden hat oder zu verstanden gegeben hat. Man hat sie ausschließlich als eine ökonomische Sparmaßnahme betrachtet und es ist mit keinerlei Vorstellung von gesellschaftlicher Ankurbelung oder so versehen worden. Das heißt, so eine Hilfe wird früher oder später nicht mehr als Hilfe wahrgenommen worden, so ehrlich oder gut gemeint sie sein mag, sondern als Strafe, wenn man keine Alternative angeboten bekommt. Und ich finde, das ist das Marodste in der jetzigen Lage, diese Kultur der Alternativlosigkeit. Die Politik, die eine solche Sprache verwendet, ist bereits keine Politik mehr eigentlich. Sie muss Alternativen erzeugen können. Und das ist bisher nicht der Fall gewesen im Falle von Griechenland. Auf der anderen Seite, glaube ich, wir haben alle, wenigstens wenn man sich unseren Medienkonsum anschaut, die Schnauze sowas von voll von dieser Unfähigkeit, die sogenannten Probleme zu lösen. Alle tragen wir mit uns irgendwie die Vorstellung des, Zerschlagens des gordischen Knotens. Und das soll dann irgendwie heilversprechend sein. Erstmal über die Hürde kommen und dann soll alles irgendwie wieder in ruhigen Fahrwassern kommen. Das waren zwei oder wenigstens drei Metaphern, die da zusammenflossen. Bitte entschuldigen Sie mir, aber Sie verstehen vielleicht, was ich meine. Ich glaube nicht an diesem Zerschlagen des gordischen Knotens. Es muss aber wenigstens in so ruhigen Fahrwassern geführt werden, dass man diese Spannung zwischen rückwärtsgewandter Krisenbewältigung und vorwärtsschauender Hoffnungstragen in sinnvoller Weise erhalten kann. Zurzeit klafft es weit, weit auseinander. Das eine hat wenig mit dem anderen zu tun und ich finde, man sollte das wieder zusammenbringen, versuchen.
So, wir haben die Zeit überzogen. Es geht um 6 weiter.